Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Saro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Die Supergroup ist ja schon ein paar Mal aufgekommen. Mit Eike, Mario, Sarah, Erik, Mirko und Johannes hatte ich ja schon gesprochen. Und die Folgen findest du natürlich alle im Archiv. Aber Lars war das letzte Mitglied dieser Gruppe, das mir noch gefehlt hat. Lars Harmsen hängt in so vielen Projekten, dass ich schon Schweißausbrüche kriege, wenn ich nur daran denke. Slanted, Melville, sein neues Buch Collision, die Professur in Dortmund, und das war noch lang nicht alles. Aber für ihn scheint es sehr gut zu funktionieren und das hat mich ganz schön beeindruckt. Wir sprachen über die eigenen Stärken und Schwächen, über Zusammenarbeit, über sein Sabbatical auf einem Segelboot, darüber, wie Slanted entstanden ist, wie er in Basel von der Schule geflogen ist, über das Verhältnis zu seinen Studierenden und darüber, was am Ende wirklich zählt. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und an dieser Stelle noch danke an alle Patreon-Supporter. Ihr sorgt nämlich dafür, dass ich diesen Podcast jede Woche aufs Neue machen kann. Und falls auch du die Show supporten möchtest, schau mal auf patreon.com/svensaro. Da kannst du mich mit ein paar Euro im Monat dabei unterstützen, das hier am Laufen zu halten. Und als Dank gibt es dann auch noch ein paar exklusive Einblicke hinter die Kulissen dieser Produktion in einem kleinen Mini-Podcast, den ich Sneak Peek nenne. Links zu allem findest du natürlich wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Lars Harmsen. Erzählen wir noch mal kurz was über dein Segelschiff.
Das Segelschiff hieß Violetta. Die gute Violetta. Kam aus Skandinavien.
Violetta?
Violetta, ja. Und ein Chilene gekauft. Der damit über den Atlantik wollte und dann sich aber von seiner Frau getrennt hat.
Oh.
Und deshalb war das auch das richtige Boot für mich, weil das so mit dem ganzen Equipment halt schon, was so die Sicherheitsgeschichten anging, so echt gut ausgestattet war. Mit AIS und Radar und so weiter.
Aber haben die das nicht alle mittlerweile?
Nope.
Echt? Ich habe gedacht, es wäre mittlerweile so die Standardausrüstung.
Nee. Das ist ja relativ teuer auch, ja. Die Verschaderer haben es, um zu sehen, ob ihr Boot geklaut wird. Oder um zu gucken, wo bleiben denn die Vögel. Mhm. Ja. Und jetzt in Corona-Zeiten haben viele Leute auch das AIS dann auch ausgemacht teilweise, weil sie nicht wollten, dass sie gesehen werden, wo sie gerade reingehen. Mhm. Also gerade so ein Übersee. Aber das AIS ist schon so ein Lebensretter halt, ja. Weil du gesehen wirst. Mhm. Aber gerade von der Berufsschifffahrt, ne?
Ich habe ja so ein bisschen Pokémon Catch 'em All gespielt quasi mit der Supergroup.
Echt?
Ja, und du bist der Letzte, der mir noch gefehlt hat.
Ach komm,
tatsächlich.
Ich bin mit Computerspielen echt völlig draußen.
Aber ich meine von eurer Gruppe, Eike,
ja,
war glaube ich der Erste.
Ja.
Mario, Mirko, Sarah.
Ja.
Johannes,
ja.
Erik,
ja.
Und du, oder?
Ja,
habe
genau.
Ich alle?
Ja, genau.
Ja.
Crazy.
Und das Lustige ist, ich habe mir dich quasi aufgehoben fürs Ende. Du bist der gleich ums Eck hier ist,
ja.
Wo ich es nicht weit hin habe.
Ja, ist doch nett. Ja, ist echt schade. Das ist so eine schöne Idee war, aber wir hatten auch echt ein super war so lustig am Anfang, aber es hat irgendwie nicht funktioniert und war auch nicht schlimm, dass es nicht funktioniert hat, aber trotzdem schade.
Aber meinst du, da passiert noch was? Also ich habe das Gefühl, Johannes ist sehr heiß drauf, das nochmal
Johannes zu aktivieren. Johannes ist so der Mastermind und die Gesellschaft ist nicht aufgelöst, also, also insofern kann da immer noch was passieren. Aber es hat einfach so mit den Lebensläufen auch, die wir geführt haben, nicht so wirklich funktioniert. Und wahrscheinlich sind wir auch alle zu, ist jeder zu sehr beschäftigt mit seinem eigenen Kram. So, und gab jetzt nicht so eine große Idee, an der wir so gearbeitet haben, im Sinn so, komm, wir bauen jetzt irgendwelche bestimmten Möbel oder machen irgendein machen eine Eventreihe oder also das es gab nicht diesen Momentum, ja. Also es war eher so, Johannes hat er dir wahrscheinlich erzählt, ne, wie wir zusammenkamen.
Ja.
Dass du da diese Dinger gemacht hast.
Das mit den eigenen Projekten, das habe ich mir auch schon gedacht, das wird das große Problem sein. Und ich meine, gerade bei dir, du bist ja ein perfektes Beispiel dafür. Du bindest dir ja gefühlt jeden Monat ein neues Projekt. Ans Bein, habe ich das Gefühl.
Mache ich vielleicht noch, aber bemühe mich es. Zumindest habe ich mir das jetzt vorgenommen in dieser Auszeit, die ich mir genommen habe, es nicht zu tun oder nicht immer Ja zu sagen, sondern doch das ein oder andere dann mal abzusagen. Klar sind so die Sachen, die mit Slanted zusammenhängen, immer wie so eine Lawine, die immer wieder ausgelöst wird und immer wieder kommt was Neues und kommt was Aufregendes. Ich habe viele Projekte, die ich aber auch jetzt absage, wo ich einfach ich mach zum Beispiel kaum mehr Konferenzen. Mhm. Und ich sage so, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das habe ich viele Jahre gemacht und war viel unterwegs und habe mir die Welt angeguckt und Leute kennengelernt und sollen jetzt Jüngere auch machen.
Also das heißt, du willst keine Vorträge mehr halten?
Genau. Also nicht, dass ich das nicht wollte, aber ich habe einfach nicht mehr so sehe dann nicht mehr so eine Notwendigkeit vielleicht drin, wie das mal eine Zeit lang war, wo das auch immer mit so einer verbunden war, mit so einer Sichtbarkeit für Slanted auch. Ja. So haben die Vorträge eigentlich angefangen, dass wir damals mit der Typo Berlin Slanted auf die Bühne gehievt haben und einfach mal gesagt haben, uns gibt's, das sind wir, das machen wir. Ja.
Aber die Aufgabe von Slanted oder von vielen von den Sachen, die du machst, scheint mir ein bisschen eigentlich weniger zu sein, dich oder das Projekt selber in den Vordergrund zu stellen, sondern die Arbeiten von anderen Leuten in den Vordergrund zu stellen, oder?
Genau, und Slanted war ja dann, ist ja aus so einer Idee entstanden, des Diskurses mit anderen über Themen, die uns interessiert haben. Und dann haben wir diesen Blog gegründet und aus dem Blog ist dann das Magazin entstanden. Und das Magazin als solches ja jetzt auch so ein Treibstoff ist, auch um immer wieder neue Projekte anzufangen und neue Sachen zu entdecken und andere Menschen kennenzulernen und deren tollen Arbeiten zu zeigen. Aber in der Art, wie wir zeigen, wir ja dann doch eine eigene Sprache versuchen zu finden. Und das ist so die Bühne, auf der ich dann viel Spaß habe, auch mich zu definieren oder Sachen auszuprobieren. Und das Schöne an so einem Magazin ist, dass es so ein leichtes Produkt ist. Ne? Es ist nicht gleich wie ein Buch, sowas Schweres, sondern kann man schneller mal
Sachen. Obwohl in dem Ausmaß, in dem ihr das immer macht, ist natürlich fraglich, ob das wirklich ein Magazin ist oder nicht eigentlich zweimal pro Jahr ein Buch.
Jein, aber ja, natürlich ist, also jetzt kann man das so betrachten, aber für mich ist es nach wie vor gefühlt ein Magazin und gefühlt eine Bühne, die wir immer wieder neu definieren und wo immer wieder neue Momente entstehen müssen auch vielleicht, weil um uns herum sich alles so schnell verändert. Also in unserem Metier, dass das auch eine gute Strategie ist, wenn man da super schnell ist und das kann man, finde ich, mit dem Magazin ganz gut hinbekommen, dass man einfach immer die Rezeptur so ein bisschen ändert und trotzdem noch am Leben ist. Ja.
Vielleicht können wir aber noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich hab immer noch ein bisschen das Problem, dass ich nicht so zu 100% fassen kann, was du machst, wer du bist. Und also angefangen hast du mit einer Ausbildung als Druckvorlagenhersteller.
Ja, eigentlich habe ich angefangen mit einer mit dem Studium von Germanistik und Geschichte in Freiburg.
In genau. Freiburg. Ja. Germanistik hat mein Vater auch 2 Semester probiert.
Ja, genau. Und in der Zeit aber haben mich andere Dinge mehr begeistert, als jetzt da im Hörsaal zu sitzen, und habe dann das Studium nach dem 4. Semester ohne Ergebnis schnell beenden müssen und dürfen. Und bin dann direkt in Zivildienst, dann habe ich bei Burda gearbeitet, eine Zeit lang als Fotoassistent, dann habe ich eine Lehre gemacht, weil ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich mal irgendwas Handfestes mal machen, war dann in einer Werbeagentur in Saarbrücken, hatte da großen Spaß, bin dann nach Basel an die Kunstgewerbeschule, und dann war klar, okay, jetzt will ich Grafikdesigner werden. Und bin dann da nach einem Dreivierteljahr rausgeworfen worden. Und
Moment, warum bist du rausgeworfen worden?
Ich war schon zu alt und habe mich da beworben, weil ich wollte unbedingt beim Weingart studieren. Und habe mich dann aber maßlos darüber geärgert, dass ich erstmal diese Vorklasse machen musste, um da überhaupt weiterzukommen, bis ich dann an den Wolfgang Weingart rankam. Und da war ich zu ungeduldig und habe gedacht, dass ich da einen Shortcut machen kann. Aber klar, das hat nicht reingepasst in das System. Und ich war einfach zu alt so für diese sehr schulische Auffassung der Lehre.
Aber warum wurdest du rausgeworfen? Aufgrund der mangelnden Leistung oder mangelndes Mitarbeiten?
Weil ich einfach so, also auf vieles auch mit einer gewissen Aggression und mit einer gewissen Nicht-Akzeptanz der Lehrform reagiert habe und das auch sehr klar gesagt habe und geäußert habe. Und auch viel kritisiert habe an der Art und Weise, wie dort gelehrt wurde. Ja, und ja, dann war irgendwann mal klar, dass es keinen gemeinsamen Weg mehr gibt, und habe dann die Vorklasse auch mittendrin verlassen und habe mir dann viele Schulen angeschaut und wollte dann auf jeden Fall eine Hochschule finden, die, sag mal, viel freier an das Thema Design herangeht, und bin dann in Pforzheim gelandet und war dann eigentlich das ganze Studium lang in der Bildhauerklasse und habe Bildhauerei und in den Werkstätten rumgeschweißt und da crazy Sachen gebaut und nebenbei so ein bisschen Grafik gemacht, und durch die Lehre, die ich gemacht hatte, hatte ich schon so das Handwerkszeug drauf und konnte dann auch relativ schnell da auch schon gutes Geld verdienen. Damals war so die Techno-Phase gerade so am entstehen und gab
es. Das heißt, wann sind wir jetzt gerade so in den 90ern?
Ja, wir sind in den 90er Jahren. Dann gab es eben so Intercord, eine Plattenfirma in Stuttgart, und da haben wir einmal die Woche ein Plattencover gemacht für die, also ich und ein paar Kumpels, und da gab es richtig Kohle für damals. Also das waren so 2000 Mack für einen Entwurf, ja, den wir dann so in einer Woche runtergekloppt haben, und es war damals großes Geld. So,
und hat doch bestimmt auch Spaß gemacht.
Mein hat Cover super Spaß ist ja gemacht.
Wir haben vor allem damals war es ja schon
genau. Und dann, klar, und irgendwann ist man dann zu BMG Areola gekommen, hier nach München, und hat dann da irgendwelche lustigen Aufträge gekriegt für schreckliche Bands. Ohne zu wissen, wer das ist. Also so, ich musste dann irgendwann mal für Jule Neigel und für Pur und für... Irgendwann kam ein Anruf, ob ich denn bitte eine. Aber man hat damals hat man immer so Kassetten gekriegt, ne? Und auf den Kassetten waren dann so 2-3 Tracks drauf.
Also die Kassetten waren Musiker. Quasi die Vorproduktion, genau, bevor die CD dann rauskam.
Genau, und dann kriegte man diese Kassette und dann konnte man sich so anhören, und daraufhin hat man dann das Cover gestaltet. Und dann kam irgendwann mal eine Kassette, da stand dann Udo Jürgens drauf. Und ich muss dazu sagen, ich bin halt in Genf groß geworden als Kind. Meine Eltern waren so musikalisch so im Bereich Jazz unterwegs, und also mit deutschem Schlager konnte ich überhaupt nichts anfangen, und wir hatten keinen Fernseher zu Hause.
Und also eher intellektuell.
Genau, so gut bürgerlich intellektuell, und ich konnte Udo Jürgens überhaupt nicht einordnen. Und hab dann die Kassette zurückgeschickt und hab gesagt so, ey, das finde ich voll scheiße, für den mache ich keine CD.
Aber es ist schön, das heißt, du hattest zumindest auch Prinzipien.
Und heute irgendwie fände ich es doch ganz lustig, wenn ich das doch bitte mal gemacht hätte.
Ja. Aber andererseits, ich meine, du hast Pur, hast du zumindest schon mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht dasselbe Level ist.
Nee, ist es nicht, aber es war jedenfalls gut. Und man hat irgendwann mal diese aus der Musik wurde, dann haben wir viel für Levi's gemacht, die da in Frankfurt saßen. Und das sind alle Sachen, die so im Studium entstanden sind. Und nach dem Studium war ich dann zu doof zu sagen, komm, ich gehe jetzt mal in eine Agentur und mach mal da ein paar Agenturjahre oder geh zum Verlag oder sonst was. Und bin sofort in die Selbstständigkeit
gestolpert. Warum zu doof?
Ach, ich glaube, dass ich damals noch einiges an guten Kontakten gebraucht hätte auch, um vielleicht so den einen oder anderen Shortcut nehmen zu können. Also es war schon auch, die ersten Jahre waren toll, aber war auch echt ganz schön mühsam so, ja. Also auch in finanzieller Hinsicht war das jetzt nicht ganz so einfach, so damals da so. Dann plötzlich, ja, nach dem Studium werden die Ansprüche ja auch höher und ich glaube, da hätten wir so mal eine harte Schule in der Agentur oder im Verlag mal ganz gut getan.
Aber ich will dir jetzt nichts unterstellen, ja. Aber nachdem du schon aus der Uni geflogen bist beim ersten Mal und dich dann gleich selbstständig gemacht hast, würde ich jetzt mal tippen, dass du dir vielleicht schwer getan hättest, dich in der Agentur einzuordnen. In den Jahren vor allem.
Ja, wahrscheinlich nicht lange, das stimmt. Und auch sicherlich so mit dem Fokus, gute Leute kennenzulernen, mit denen man dann vielleicht auch gemeinsam Kirschen klauen geht. Also das ist definitiv etwas, was ich so auch immer gemacht habe, ja, dass ich immer mit anderen Leuten zusammen ja, mein Weg gegangen bin und gemeinsam den Weg gegangen bin, weil ich auch sehr schnell gelernt habe einzuschätzen, wo bin ich gut drin und wo bin ich nicht so gut drin. Und ich weiß drum, dass ich in vielen Dingen brutal schnell bin und einfach auch, dass mir unheimlich gut tut, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die eher so Dauerläufer sind und nicht immer Sprinter sind. Genau. Und ich auch an manchen Dingen echt überhaupt keinen Spaß habe, was beispielsweise so Rechnung schreiben, Finanzen, den ganzen Kram.
Aber wer hat daran schon Spaß?
Ja, aber da habe ich mich schon sehr früh verstanden, dass ich dann mit Leuten zusammenarbeiten, die das einfach deutlich besser können und auch da eher eine Freude drin haben, als ich das habe. Und hatte dann in Karlsruhe eben eine Agentur.
Magma,
über viele Jahre hinweg. Die ist auch ziemlich groß geworden. Wir waren dann auch mal mit einer anderen Agentur, sind wir fusioniert, waren dann mal irgendwann so 35 Leute, also war echt ein großer Laden. Aber mir ist dann die Stadt auch ein bisschen zu eng geworden mit der Zeit und ich hatte dann das Gefühl, ich muss mal woanders leben und was anderes machen und hatte dann hier schon das Projekt laufen mit den jetzigen Partnern von Melville Brand Design. Wir hatten damals einen Pitch gewonnen für Adidas und haben dann angefangen, hier gemeinsam zu arbeiten.
Mit Melville,
genau.
Aber wie hat sich das denn entwickelt, parallel? Aber ich meine, du hattest diese eine wahnsinnig erfolgreiche Firma.
Genau, das hat sich deshalb eigentlich entwickelt, weil wir damals in Karlsruhe, kam irgendwann mal ein Typ auf mich zu, der gemeint hat, oh, du machst cooles Design und ich mache coole Fotos im Bereich Sport und lass uns zusammen mal ein Projekt starten. Und so ist eine kleine Agentur neben Magma entstanden, Starshot hieß die damals und da haben wir unheimlich viel für die Sportindustrie gemacht, insbesondere so die Bike-Industrie und haben dann verstanden, okay, dieses Projekt muss ein Unternehmen werden und das Unternehmen hat keine gute Voraussetzung in Karlsruhe zu sitzen, sondern es muss nach München, weil hier eigentlich die ISPO ist und auch die Berge und so die ganze Sportwelt eher hier verankert ist in München. Und somit habe ich dann aus in der Zeit über viele Jahre die Kreativdirektion von Karlsruhe aus für dieses Unternehmen Starshot gemacht. Und irgendwann bin ich da aus dem Unternehmen ausgetreten, weil mit dem Geschäftsführer wir ein bisschen anderen Stil hatten und habe dann aber das Team, was jetzt Melville hier darstellt, da kennengelernt. Und als dann dieses Unternehmen Starshot zusammenbrach, ja, sind wir dann eingeladen worden mal auf einen Pitch, den wir dann gewonnen haben und haben gesagt, komm, jetzt machen wir gemeinsames Ding und so ist dann Melville entstanden. Und das war dann so das Ticket für mich, auch nach München zu kommen, weil hier schon eine Verbindung da war und dann der Ausstieg aus der Agentur in Karlsruhe von Magma hierher war dann so ein relativ sanfter Übergang.
Aber ja. Du bist ja irre viel rumgekommen einfach, oder? Ich meine, Genf, Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, München. Ich meine, gut, jetzt nicht wahnsinnig auf der ganzen Welt, aber ich meine, offensichtlich hattest du kein Problem damit, deine Anker irgendwie aufzugeben und deine Zelte woanders aufzuschlagen dann.
Nee, gar nicht. Aber das hat auch ja vielleicht ein bisschen was mit diesem Lebenslauf, der durch meinen Vater vielleicht oder durch meine Eltern vorgegeben gewesen ist, dass mein Vater eben Physik in den USA studiert hatte. Ich kurz nach der Geburt, dann waren 4 Jahre dort. An die Zeit kann ich mich natürlich nicht erinnern. Dann sind wir nach Genf gezogen, mit 12 dann eben nach Deutschland und mit meinen Eltern auch viele Reisen gemacht in der ganzen Jugend, so viel unterwegs gewesen mit denen. Und ich eigentlich im französischen Schulsystem dann groß geworden bin und dadurch auch so die ganzen Kameraden und Freunde alles eben Franzosen oder Belgier oder Schweizer gewesen sind dann eben. Und ich mich oft dann gefragt habe, so, ja, bin ich jetzt ein Deutscher? Ja, bin ich, aber reden tue ich eigentlich nur Französisch.
Und du hast skandinavischen Namen. In welcher Sprache
träume ich? Ja, ich träume eigentlich, habe früher immer nur in Französisch geträumt. Dann habe ich irgendwann mal im Studium dann eben meine Frau kennengelernt, eine Französin. Also ich bin eigentlich so bilingual mein ganzes Leben lang aufgewachsen und lebe auch jetzt, heute auch hier total bilingual. Und habe also auch überhaupt kein Gefühl für Nation oder Heimat oder
ich finde es immer spannend, wie man
ohne Wehmut, ne? Also das ist nichts, wo ich sage so, boah, da bin ich jetzt total, das fehlt mir oder so.
Nee, aber ich finde es auch immer total spannend, wie krass man tatsächlich in seiner Kindheit geprägt wird, was solche Sachen angeht. Mhm. Und ich glaube, diese Muster, die man da hat, wenn man in denen nicht unglücklich ist, dann findet man sich in denen sein Leben lang immer wieder. Weil ich meine, du bist jetzt über 50, oder?
Na, 58.
58. Ja. Und letzten Endes kannst du deine Lebensweise oder deine Verankerung immer noch auch irgendwie zurückführen darauf, wie du mit deinen Eltern groß geworden bist. Und mich fasziniert das. Vielleicht, weil mein Weg auch etwas ungewöhnlich war letzten Endes und ich auch sehr wenig von dieser Verankerung hatte und ich das auch immer noch feststelle, dass das mein ganzes Leben eigentlich, ich will es nicht sagen dominiert, aber so formt meine Verhaltensweisen, meine Vorlieben. Und ich habe zum Beispiel auch kein Bedürfnis, irgendwo mir irgendwie ein Haus zu kaufen und an das dann, ich würde mich daran gebunden fühlen dann für den Rest meines Lebens.
Ja, wahrscheinlich ist es schon so. Also dass auch dann man das selber auch nochmal überträgt. Also jetzt unser Sohn lebt jetzt in Amsterdam und ist mit einer Holländerin zusammen. Aber ich glaube, das ist halt so die Generation der Kids, die jetzt so groß wird, das ist noch mal selbstverständlicher, als es bei uns ist.
Aber du hast es ihm natürlich vorgelebt.
Ja, wahrscheinlich schon ein Stück. Und ich habe auch ich hatte ja dann mal einen Lehrauftrag in Dubai, wo wir auch ein halbes Jahr mal gelebt haben. Und da ist mir dann, gut, da war das erste Mal so, dass mir das ganze System da wirklich so auf die Socken gegangen ist. Und ich gedacht habe, so, nee, das ist jetzt hier schön und gut, aber hat für mich keine Perspektive, dort weiter zu leben in so einem sehr restriktiven System, wo journalistische Arbeit, wie ich sie mache, schwierig werden kann und schwierig wird auch. Ja.
Aber auch da wieder, jemand, der offensichtlich so Schwierigkeiten mit Autorität hat, der kann natürlich dann nicht in Dubai leben.
Nee. Also es war echt spooky, weil dann irgendwann mal, klar, da wurde mein VPN sogar geknackt, ja, und dann war da plötzlich nicht mehr möglich, irgendwelche Webseiten sich anzugucken. Und
das ist eine technische Leistung, muss man sagen.
Und da wurde es dann doch so, ja, plötzlich, also hat es bei mir so ein sehr großes Gefühl von Unbehagen ausgelöst, ja. Also, dass plötzlich ich nicht mehr The Guardian und New York Times lesen konnte, ja. Das ist absurd gewesen, ja.
Aber wir sind ein bisschen abgedriftet jetzt bei Magma eigentlich. Magma hast du Mitte der 90er gegründet. Und dann, das wurde dann groß und du bist parallel dann eben auch schon zu Melville gekommen, wie die Jungfrau zum Kind ein bisschen. Aber du hast ja dann auch noch 96 auch noch Volcano Type gegründet, oder?
Ja, genau. Das war das Type-Label, was wir in einer Zeit gegründet haben, als es plötzlich möglich war, mit ganz wenig handwerklichen Kenntnissen Schriften zu gestalten und Schriften zu erstellen. Es gab durch so ein kleines Programm, wie hieß denn das nochmal? Icarus. Gab es plötzlich die Möglichkeit, dass man so selber Schriften digitalisieren konnte. Und das war natürlich klar, durch den Hype, der so ausgelöst wurde von Carson und Neville Brody und dieser Generation von Gestaltern, die dann das ja auch so uns vorgemacht haben, wie einfach eine Schrift sofort Einzug findet in der Gestaltung, war das für mich auch eine große Faszination da. Ich habe in der Zeit unheimlich viel für eine Surf-Firma auch gearbeitet, Fanatic, und das war ein totaler Flash, so einfach die Schriften, die man über Nacht mal gestaltet hat, am nächsten Tag irgendwie in die Prospekte oder in die Werbung einzubinden, die wir damals für die Company da gemacht haben. Und da hatten wir dann, oder ich hatte dann so viele Schriften, das waren so 200 Stück oder so, innerhalb von 2 Jahren oder so zusammengekloppt, dass wir gesagt haben, komm, daraus machen wir jetzt mal was.
Also es waren wirklich deine
200 Schriften. Genau. Die sahen alle grottig aus. Es war alles so Grunge-Kram und alles so.
Diese Pixelschriften und so.
Ja, so Pixel und.
Aber ich meine, sie waren halt angebracht für die Zeit.
Das war die Zeit so, ja. Und auch so dieses ganze Techno-Zeug, was dann so Pixel-Art-mäßig war. Und das hat alles damals super funktioniert. Heute kann man das sich. Ja, und dann kann man sich das natürlich nicht mehr so angucken. Aber da war dann klar so, Mensch, da haben wir jetzt einen riesen Fundus. Und dann haben wir eben gesagt so, hey, wir machen dieses Schriftenlabel. Das war 96, haben wir das gegründet. Und dann 2000, in den 2000er Jahren, 4 Jahren später, haben wir gemerkt so, boah, wir verkaufen die ja. Da kommt Kohle rein. Diese Schriften werden gekauft. Und 2002 war dann so ein bisschen ein Knick drin, und haben gedacht, was machen wir denn jetzt? Und so sind wir auf die Idee gekommen, dann den Blog zu gründen, weil wir gesagt haben, ey, wir machen einen Blog. Ich hatte dann einen Freund, der hat ja so ein bisschen sich technologisch da ausgekannt, hat gesagt, hey, da gibt's sowas wie einen Blog. Und damals 2002, 2003 waren Blogs, gab's vielleicht 100, 200.000, keine Ahnung. Jedenfalls nicht an jeder Ecke gab es einen Blog. Ne? Und dann waren wir so plötzlich die Ersten, die gesagt haben, hey, wir machen einen Typografie-Blog. Und haben dann über den Typografie-Blog angefangen, ein bisschen mehr über Typografie zu sprechen und haben dann die Fonts mal gezeigt, die wir gemacht haben. Und plötzlich gab es so eine Art Community, die sich das angeguckt hat. Und dann haben wir die erste Slanted-Ausgabe auf der Typo Berlin kostenlos verteilt und da ging es nur um die Schriften von Volcano Type.
Also es war eigentlich ein Promotion-Tool am Anfang.
War eigentlich ein Promotion-Tool und so hat sich das Ganze dann so entwickelt. Und eigentlich über Nacht war dann plötzlich dieser Blog Slanted so relativ bekannt. Dann hat Fontshop auch einen Blog gestartet, nachdem sie das gesehen haben. Hey, die kleinen Pissnelken da machen so einen Blog, das machen wir auch mal. Und dann war plötzlich das so 2004, 2005, so in den Jahren hat plötzlich dann jeder angefangen, einen Blog zu haben. Und so ist es mit Slanted eigentlich dann losgegangen, dass wir dann eben die ersten 11 Ausgaben oder 12 Ausgaben eben auch nur Schriftgattungen gewidmet haben. Ja, also die ganzen Grotesk-Schriften und dann die ganzen Egyptiennen und so weiter, also in diesem Kosmos uns bewegt haben. Und dann irgendwann mal ist da die Luft so ein bisschen ausgegangen. Was machen wir denn jetzt? Und ich habe da mal eine Reise nach Kuba gemacht und dann dort kubanische Plakate gesehen plötzlich und bin dann da in die Druckereien geschlappt und habe gesehen, dass die da unglaubliche Plakatarchive haben und das für die Währung ist, mit denen sie auch Geld verdienen können, indem sie eben alte Plakate nachdrucken und die dann verkaufen. Und hatte dann gedacht so, Mensch, das ist doch ein super, super Thema. Ich verbinde meine Reisen, die ich sowieso gerne mache, mit einer Publikation. Und so kam dann dieser Schiff, dass wir eben in diese Städteausgaben hineingegangen sind.
Und das waren eigentlich deine Reisen?
Das waren meine Reisen. Das waren immer die Reisen, die ich ohnehin gemacht habe. Und dann mit Julia zusammen, also die Julia Karl, war dann die erste Praktikantin bei uns, und 2014, als ich dann Magma verlassen habe, habe ich ihr dann angeboten, Partnerin zu werden von Slanted. Und wir haben dann gemeinsam das Unternehmen gegründet. Sie ist mit ihrer Familie in Karlsruhe geblieben. Ich bin hier und so arbeiten wir jetzt nach wie vor. In guten Karlsruhe mittlerweile sind es 7 Leute dort im Büro. Wir sind gerade umgezogen, haben ein super schönes Büro direkt am Rheinhafen. Und Julia macht dort den, ja, eigentlich ist sie so die Boss und ja, macht quasi alles, was so ein Unternehmen braucht, um zu florieren und kümmert sich so um den ganzen Vertrieb und den Verkauf und Büromanagement und hat da alle Fäden in der Hand. Und ich habe so die Kreativdirektion halt von den ganzen Projekten in der Hand. Das ist so mein Ding.
Aber wie hat sich das denn so weiterentwickelt? Weil am Anfang, ich meine, ihr seid ja bei über 40 Ausgaben.
Jetzt, ja, oder? Genau. Jetzt. Ja.
Und das sind ja jetzt nicht nur deine Reisen, sondern das hat sich ja auch dann irgendwann wieder verändert.
Genau, und dann kam Brexit und der hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, boah, ich bin Europäer, ich lebe europäisch und ich habe eine total europäische Denke und ich finde es, fand es einfach wichtig, dass es da eine Europa-Ausgabe gab, dann zu dem Zeitpunkt und habe aus dem Portfolio der Gestalter oder aus den ganzen Adressen, die wir hatten, eben mal alle angeschrieben und habe gesagt, so, ich möchte gerne ein Statement zu Europa haben, ich möchte gerne von euch mich über Europa unterhalten und möchte gerne verstehen, warum ist das passiert und warum konnte das passieren. Und dann haben wir diese Europa-Ausgabe gemacht. Und nach dem Brexit kam Covid und daraufhin haben wir auch gesagt, so Reisen ist erstmal nicht und haben dann eben diese Coexist-Ausgabe gemacht, haben dann von dort auch diese partizipativen Ausgaben gemacht, also sprich Call for Entries, Leute schicken ihre Arbeiten ein. Die letzte Ausgabe war da die Experimental Type und das sind natürlich Ausgaben, die so aus der rein marktwirtschaftlichen Situation heraus super funktionieren, weil du halt nicht 100 Leute drin hast, die mitmachen, wie bei einer Städteausgabe. Da sind so zwischen 70 und 100 Leute, die irgendwie das berühren, ne? Entweder durch direkte Interviews oder durch Illustrationen oder durch Texte oder so. Und bei so einer partizipativen Ausgabe sind es dann 300 bis 800 Leute. Ja. Und das ist dann halt natürlich auch ein Multiplikator, weil diese Leute dann auch dir helfen, dann, wenn die Ausgabe erschienen ist, durch ihre Begeisterung die Sachen ins Netz zu stellen und
Aber wie ist der Prozess, das Ganze zu erschaffen? Weil ich stelle mir das ganz schön das wie eine Herde Schafe eigentlich, oder? Man muss schauen, dass man alle irgendwie wieder reinkriegt.
Ja, aber das ist so eine, sagen wir, das sind einfach so, so ganz einfache Mechaniken, würde ich sagen. Also es gibt ein Call for Entries, es gibt ein Einreichdatum und es gibt eine Redakteurin oder einen Redakteur, die dann in Kontakt treten und, sagen wir mal, die Sachen zusammen organisieren und
Bist du in solche Prozesse mit eingebunden?
Nee, oder? Gar nicht. Also da bin ich nur derjenige, der quasi die Idee lanciert, die Mechanik erfunden hat, zusammen mit Julia. Also wir uns viel Gedanken darüber gemacht haben, wie setzen wir solche Sachen auf die Schiene. Und ich bin dann nur in dem Gestaltungsprozess und in dem Konzeptprozess dann drin, aber nicht in diesem Daily Business jetzt, wir brauchen noch deinen Lebenslauf und schick uns noch ein Foto.
Aber du hast es ja wirklich von Anfang an perfekt gemacht. Du erschaffst die Ideen, du kümmerst dich um die Gestaltung und du suchst dir sofort Leute, die Sachen übernehmen, die dir nicht liegen.
Ja, warum sich, also ja, auf jeden Fall ja, weil ich auch, das hatte ich dir ja vorhin auch gesagt, dass ich sehr, sehr wohl erkenne, also sehr gut weiß, wo meine Grenzen sind und was ich echt nicht kann, ist eben Ausdauer zu haben. Das geht mir auch völlig ab dann in manchen Prozessen, weil sie auch so repetitiv sind, ja. Aber ich glaube, dass wiederum für jemanden, der einen Job lernen will und in einen Job reinkommen will, sind es gerade solche Aufgaben auch eine unheimliche Bereicherung. Also für einen Praktikanten beispielsweise, und oft sind es dann Praktikanten, die uns da auch helfen in diesen Projekten, ist es ein super Ding, weil die haben plötzlich ein Monsterportfolio an Adressen vor den Augen, ja, und sehen plötzlich unglaubliche Leute, die sie so nicht mitkriegen würden, sind mit denen auch noch direkt in Kontakt oft. Also können wenn sie sich gut anstellen, mit denen auch nochmal einen guten Schnack halten, ja. Und das bereichert, sage ich mal, deren Horizont unglaublich. Ja. Und haben dann dadurch natürlich auch eine Wahnsinnsverantwortung, dann dort den Content eben zusammenzubekommen. Und der Gestaltungsprozess als solches ist dann, sage ich mal, nochmal auf einer anderen Ebene, weil er dann auch ja auch viel ja mit so einem Bild verbunden ist von dem, was man abgeben will. Und das ist über so viele Jahre entstanden. Und ein Magazin ist ja auch etwas, was ich gemerkt habe, was erst so nach 10 Jahren hat man, oder nach 10 Ausgaben, nicht nach 10 Jahren, aber nach 10 Ausgaben hat man erst so ein wirkliches Gefühl, wo geht es hin? Und Magazine entstehen, klar, super schnell, die Erstausgabe und die zweite wird noch nachgeschossen. Aber so wirklich, was ist die DNA von diesem Projekt? Das braucht Zeit.
Aber so Sachen müssen ja auch wachsen. Ich finde, das ist ein bisschen, ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg poetisch, aber letzten Endes ist es halt wie, wenn du als Kind dann langsam erwachsen wirst. Du musst erstmal deine eigene Persönlichkeit finden. Womit fühlst du dich wohl? Was funktioniert wirklich für dieses Magazin dann letzten Endes? Und auch, was möchtest du einerseits machen? Und was möchte aber auch ein Publikum von dir haben? Und wo ist da die Schnittmenge dann?
Genau. Und du hast auch eben diesen Anspruch, flexibel zu sein und Veränderungen hineinzubringen, auch notwendige Veränderungen, das braucht meines Erachtens halt unheimlich viel Erfahrung. Und das ist dann, glaube ich, eine super Kombination, wie wir das Ganze gestalten. Also das ist auf der einen Seite eben, dass ich mich sehr um die Kreativdirektion kümmern kann und sehr losgelöst von, sag ich mal, produktionstechnischen oder finanziellen Fragestellungen, die alle wichtig sind, aber die zu viel wären auf meinem Schreibtisch. Ja. Und es dafür dann eben auch viel zu viele andere Projekte gibt, die dann, und ich glaube, so hat sich vieles bei mir so ergeben, dass es von dem einen zum anderen kommt. Weißt du, dass dann ist da ein Baustein weg und plötzlich ist eine Lücke entstanden und es ist was Neues entstanden. Oder ich habe Leute kennengelernt, mit denen ich total befreundet bin durch Slanted und die rufen dann an und sagen, oh, komm, da ist eine Ausschreibung, ein europäische Fonds, die wir ankratzen können, lass uns mal eine Reise machen und wir haben jetzt mal ein Plakatdruckprojekt Posterex gemacht, wo wir dann in Istanbul, in Moskau, in Kiew, in Athen gewesen sind, genau auf die Art und Weise, dass eben René, ein Freund von mir aus Warschau, den wir damals, als wir die Warschau-Ausgabe gemacht haben, produziert haben, eben angerufen haben und gesagt, du, ich kann da an so europäische Fonds rankommen und wir brauchen ein Projekt dafür und wollen wir da nicht zusammen was machen? Ja, und das ist auch, glaube ich, so ein, das Schöne am Magazin machen ist, dass man eben solche Connections dann eben führen kann. Und wenn du dir die Karrieren von anderen Leuten wie Mirko oder wie Mario Lombardo anguckst, das sind ja auch Leute, die durch das Magazin machen ein unheimliches Netzwerk eben an Leuten zusammenbekommen haben und dadurch auch dann viele neue Projekte entstanden sind. Ja. Und das ist sehr wertvoll. Also das macht auch unheimlich Spaß.
Aber du hast es natürlich auf ein ganz anderes Level gebracht als die beiden. Die machen ja, würde ich sagen, ihre Stärken liegen vielleicht tatsächlich eigentlich eher in anderen Bereichen dann letzten Endes. Aber du hast dich hier wirklich auf dieses Iterative und immer wieder was Neues. Also ich habe langsam das Gefühl, ich kriege langsam ein bisschen ein Bild von dir. Ja. Also es ist ja auch so ein Prozess, der sich wahrscheinlich selber wieder bestärkt, weil dadurch, dass das funktioniert und dass du so viele Sachen hast, hast du dann ja wahrscheinlich auch weniger Sorge, Sachen zu verändern, Sachen wieder aufzuhören, neue Dinge zu machen. Und du hast dir da irgendwie so ein ganzes Königreich mittlerweile geschaffen, aus dem du halt rauspicken kannst und dann aber auch deine Interessen vielleicht verlagern kannst auch mal von hier nach da ein bisschen, oder?
Ja, also jetzt im Moment ist so mein großes Interesse darin, mit Julia zusammen das hinzubekommen, dass wir diese Bitch-Vertrieb besser unter Dach und Fach kriegen, dass der Vertrieb von Druckerzeugnissen in der Dimension, in der wir das machen, eine richtige Herausforderung ist.
Was ist die Problematik dabei?
Dass ich die Handelsrouten, das klingt jetzt so groß, aber total verändert haben. Also es ist super schwer, Produkte nach England, super, super schwer, Produkte nach Amerika zu bekommen.
Warum?
Weil es sehr teuer geworden ist, weil es ein Container Mangel gibt, weil die Vertriebswege in den Ländern sich auch permanent verändern durch Käufe, Verkäufe und so weiter, dass wir viele Jahre lang auch uns gegen Amazon gewehrt haben und beispielsweise in den amerikanischen Markt kannst du nur Fuß fassen, wenn du mit Amazon zusammenarbeitest. Also wir sind jetzt gerade in einer ganz spannenden Phase, wo wir quasi skalieren müssen oder wollen auch. Und das hängt aber mit unheimlichen vertriebstechnischen Themen zusammen.
Aber wie sehr bist du in dieser Phase involviert? Weil es klingt nach einer Aufgabe, auf die du eigentlich wieder gar keinen Bock hast.
Also ich bin derjenige, der das total angestoßen hat vor einem Jahr. Wir haben jetzt jemanden angestellt, der eben im Vertrieb, also der eine Vertriebskauffrau bei Slanted jetzt sich genau um diese Dinge kümmert. Und wir jetzt sehr intensiv daran arbeiten, eben diesen Vertrieb jetzt deutlich zu internationalisieren und mal mehr in den Griff zu kriegen, dass die Hauptproblematik ist eigentlich die, dass ein Buch zu machen, ist immer der gleiche Aufwand. Also ob du da jetzt 100 oder 10.000 von verkaufst, der Aufwand ist genau der gleiche. Und wir sind gerade an dieser Schwelle, wo wir zu viel Aufwand betreiben für eine zu kleine Auflage. Und es ist so, weißt du, es habe ich irgendwie so mein ganzes Leben lange gebraucht zu verstehen. Es gibt so diesen Moment, wo irgendwas umkippt. Und entweder du dann so eigentlich nur die Chance hast, ein bisschen zu wachsen oder wieder zu schrumpfen. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Agentur mit 7 Leuten genau an so einem Punkt ist, wo du dir dann die Frage stellen musst, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der sich viel mehr um das Finanzielle kümmert. Oder wir brauchen jemanden, der sich viel mehr um Kommunikation oder um Marketing kümmert. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, okay, ich werde jetzt wieder kleiner, wir werden jetzt wieder diese 3-Mann-, 4-Mann-Bude oder wir gehen halt hoch und sind dann eine 15-Mann-Bude. Und so ist es auch, glaube ich, mit dem Verlag. Wir sind jetzt genau an dieser Schwelle, wo wir merken, wir können so nicht mehr weitermachen, weil einfach der ganze Aufwand drumherum und mit jeder Buchproduktion zu groß geworden ist für die Verkaufsmenge und wir müssen mehr in den Markt pumpen, wir müssen mehr verkaufen. Ne?
Aber mir scheint, dass da schon ein bisschen Unterschied besteht zwischen so einem Studio und einem Verlag. Weil bei dem Studio würde ich sagen, es ist eine Entscheidung, die man wirklich ganz, ganz, ganz bewusst treffen muss. Weil, wie du sagst, man braucht halt eine komplett neue Ebene eigentlich in so einer Agentur dann letzten Endes. Du brauchst halt auf einmal so ein mittleres Management irgendwie, du brauchst jemanden, der auf einmal nicht mehr wirklich die kreative Arbeit macht, sondern mehr so eine logistische Arbeit oder so eine Managementrolle einnimmt und so. Und das ist halt, du brauchst es nicht zwangsläufig. Du kannst doch einfach kleiner bleiben. Und es funktioniert 1A, ja. Bei einem Verlag hast du allerdings ein bisschen das Problem, wenn du coolere Sachen produzieren willst, brauchst du mehr Kohle und du brauchst mehr Umsatz und du brauchst einfach dieses neue.
Das ist halt vor allem das Liquiditätsthema, ne? Also das ist ein Riesenthema, dass eben ja eine Buchproduktion, egal wie du es drehst oder wendest, einfach immer mal 15.000 Euro kostet. Minimum. Ja,
Die Leute, ich glaube, viele realisieren auch gar nicht, wie schnell 15.000 Euro einfach mal so in den Wind gepustet sind, weil ich meine, so eine Buchproduktion hat so viele Schritte, von der Gestaltung bis zum Drucker am Ende. Und dann eben noch die Auslieferung, was ja auch wieder Geld kostet.
Genau, und der ganze Vertrieb dann eben, ja. Und das ist etwas, was so am Anfang dir nicht so klar ist, ne? Also, dass du so, du machst also auch ein Magazin, hast du deine Abonnenten und bist halt mal hier in dem Shop und in dem Shop und so, ja. Aber auch dieser ganze Kundensupport, das sind alles Sachen, damit sind wir jetzt gewachsen. Und das ist total schön, ja, dass wir so gewachsen sind. Aber wie gesagt, jetzt ist gerade so der Punkt, wo wir so in den nächsten und da mit vielen im Gespräch sind und es auch total spannend ist und es auch unheimlich viel Spaß macht zu sehen, dass wir so bei sehr potenten Partnern so auf Augenhöhe angeschaut werden. Und das, was ich mir davon verspreche, ist eben auch mehr Freiheit zu haben, die Titel zu machen, die man wirklich selber machen möchte und sich die Rosinen rauszupicken. Und um Gottes Willen halt nicht Dinge zu machen, die man nur macht aus so einem kommerziellen Aspekt heraus, sondern eben mit dieser Vertriebsposition eine Garantie dafür zu haben, dass man eine gewisse Auflagenhöhe in den Markt bekommt, um dann auch schöne Sachen zu machen. Ja. Und dadurch wieder auch dann das Profil dieses Verlages noch mehr zu schärfen. Und das ist, glaube ich, so ein, ja, immer wieder so ein Thema, so, wo ich auch in den Agentur oder in den Partnerschaften immer wieder sage, ja klar, es geht nicht, dass man immer nur Rosinen auf dem Kuchen hat. Man braucht immer auch mal, man kann nicht immer nur die Torten ins Regal stellen. Ja, man hat auch mal Brote, die man backen muss. Aber man will natürlich permanent dieses Verhältnis verschieben. Aber manchmal muss ich ehrlich sagen, ist ein geiles Brot auch echt. Macht echt super Spaß, ja. Ein geiles Brot schmeckt auch gut. Und man weiß so, am nächsten Morgen das gleiche Brot schmeckt nochmal gut und nochmal gut und nochmal gut. Und bei der Torte ist man vielleicht dann auch irgendwann mal satt. Also dieses Verhältnis finde ich total, total gut. Und das habe ich auch immer gemacht. Also mein ganzes Leben lang haben wir immer Brot und Spiele gehabt. Ja.
Aber das heißt, dein Kernthema ist eigentlich vielleicht der Slanted Verlag. Ich meine, das Slanted Magazin ist ja mittlerweile wirklich nur noch ein Produkt eigentlich von diesem Verlag, oder?
Genau, ja, ja. Das ist eigentlich der Verlag, die Entwicklung des Verlages, die Entwicklung der Titel, die auch das Abenteuer so mit manchen Autoren. Autoren sind ja auch genauso komische Vögel wie wir selbst. Und das ist ja auch jedes Mal irgendwie eine spannende Auseinandersetzung dann, erstmal zu verstehen, wie ticken die, was wollen die, und dann aber auch so den Mut zu haben und die Autorität zu haben, dann zu sagen so, nee, das bist ein feiner Kerl, aber das sieht jetzt nicht gut aus, das funktioniert so nicht, und ich helfe dir dabei, das besser aussehen zu lassen, und das sehe ich als meinen Job. Und trotzdem da eine Balance zu finden, so dass der Autor immer das Gefühl haben muss auch, ja, das ist mein Produkt, das ist mein Buch und ihr seid nur die Verleger, ja. Also das finde ich auch ein total spannendes, spannende Begegnung, und um Gottes Willen möchte ich, dass die Autoren ihr Ding durchziehen, und trotzdem möchte ich, dass der Verlag ein Gesicht hat.
Ja. Und, das mit dem Gesicht ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil eine Sache, mit der ich mir ein bisschen schwer tue, also mir war klar, dass Slanted irgendwie so dein Baby ist, aber mit dem Melville gibt es ja dann auch noch dieses 100 for 10.
Genau.
Und Maker's Bible.
Genau.
Aber die laufen ja eigentlich unter einem anderen Label quasi, unter dem Melville-Label mehr.
Genau. Und das
warum
ist
sind
auch,
die getrennt?
Genau, das ist getrennt, weil auch, also da, sagen wir mal, da verschwimmen auch jetzt wieder so zwei Meere ineinander. Und bei Melville, obwohl wir eben eine ausgesprochene Branding-Agentur sind und Branding machen. Und das ist unser Hauptmetier, und vieles davon auch gar nicht sichtbar ist.
Weil was wirklich lustig ist, wenn man euch auf die Website schaut, ja, ist oben riesengroß, sind diese zwei Projekte, und das ganze Branding, was wahrscheinlich das Brot und Butter der Agentur ist, nehme ich an,
ja,
ist mehr so hinten angestellt eigentlich.
Ja, und das hat auch natürlich viel zu tun halt mit den Firmen, mit denen wir arbeiten, einfach, dass die auch gar nicht wollen und wir teilweise Sachen auch gar nicht zeigen dürfen. Mhm. Ja. Also das manchmal ein bisschen schade oder oft sehr schade, aber.
Aber dafür zahlen sie gut dann.
Dafür zahlen sie gut. Ja. Und das ist so ein bisschen diesem Konto Brot und Spiele zuzuschreiben. Und das Thema 100 for 10 ist eben auch aus einer spinnerten Idee mal entstanden, dass wir einfach, oder ich einfach mal irgendwann entdeckt habe, Mensch, man kann es schaffen, ein Buch zu produzieren für 2,50 €, es für 2,50 € zu den Vertrieb zu organisieren, 2,50 € Gewinn zu machen und 2,50 € dem Autor zu geben. Also 25% dem Autor zu geben sofort beim Verkauf eines Buches.
Das ist eine sehr gute Marge, oder?
Und das ist eine super Marge. Normalerweise kriegst du 5% oder 3%, ja. Und durch PayPal, durch die Kooperation mit einer Druckerei, durch diesen ganzen Workflow, den wir so aufgestellt haben, es also möglich ist, für 10 € ein Buch zu produzieren und zu verkaufen, mit dem der Autor bei jedem Verkauf sofort 25% auf sein Konto kriegt. Und das natürlich auch ein unheimlicher Barometer ist, wo die Autoren sehen, boah, habe ich jetzt 100 verkauft, oder ich kann selber noch ein bisschen was dazu beitragen, dass mehr Bücher verkauft werden. Und wir dann eben diese Bibliothek oder diese Sammlung angefangen haben, erstmal Autoren angefragt haben, die wir kannten, wollte mitmachen. Und das hatte am Anfang eine unheimliche Dynamik. Also wir haben die ersten 50 Bücher innerhalb von einem Jahr, glaube ich, alle produziert. Und hat dann aber auch wiederum zu so einer Art Netzwerk geführt, dass andere Kunden dann gesehen haben, ey Mel, wir haben dieses 100 for 10 und haben da eine gewisse Expertise mit Künstlern zu arbeiten. Und gibt es denn nicht Projekte, die ihr vielleicht auch machen könnt für uns? Und plötzlich ist aus diesem 100 for 10 sind etliche Projekte mittlerweile bei Melvin entstanden, wo die Kontakte zu den Künstlern, die wir haben, dazu geführt haben, dass wir dort dann eben Projekte gemacht haben, sei es Adidas, sei es Telekommunikationsunternehmen, für die wir Sachen gemacht haben oder hier die wahre Geschichte illustriert haben. Und das sind, finde ich, immer wieder dieses Thema, auf das wir auch schon gesprochen haben, dieses Netzwerk, dieses Leute kennenlernen, diese Sachen miteinander vermischen auch und einfach gar nicht so harte Grenzen ziehen, sondern das sehr fluid lassen, finde ich, ist so eine DNA vielleicht, die sich auch so durchzieht durch alles, was ich mache, dass ich da eben das nicht so abgrenzen möchte und nicht sagen möchte, hier ist eine Kante, sondern das führt zu Konflikten auch oft. Das ist klar so. Warum macht ihr jetzt plötzlich da ein, ne? Warum hast du einen Verlag wie Slanted und dann gibt's eine 100 for 10 dort und warum wird eine Maker's Bible entsteht mit einem Netzwerk von Know-how, das aus Slanted kommt und so weiter. Also weil es ja getrennte Unternehmen sind. Aber diese Konflikte befruchten uns unerhört letztendlich. Und es sind auch keine Konflikte, sondern.
Aber du meinst, weil du theoretisch auch alles unter dem einen Label.
Ich könnte ja alle sagen, oh, das mache ich alles nur unter einem Label, ja. Aber das ist es ja nicht, weil das sind völlig andere Konstellationen mit anderen Partnern in einer anderen Stadt, mit anderen Geografien und Lebensläufen. Ja. Und die Maker's Bible ist ein Projekt, was umgekehrt auch Slanted in vielerlei Hinsicht schon befruchtet hat, weil wir hier Know-how uns angeeignet haben, auf Maker zuzugehen, ein Netzwerk zu spannen dort und ganz andere Dinge dort eine Wichtigkeit haben, die aber jetzt eben auch in Slanted-Produktionen eingeflossen sind. Also wir haben vor kurzem die Bayern-Design-Ausgabe gemacht, wo dann in der Bayern-Ausgabe Makers Bible-Team ein ganzes Kapitel betreut hat und plötzlich quasi das Know-how, was hier bei der Makers Bible lag, dann wieder eingeflossen ist in Slanted. Also so ein Geben und Nehmen halt, ja. Und ich bin leider der Typ, der halt da hier mal den Hut anhat oder den Hut anhat. So what, ja.
Aber da wollte ich gerade fragen, machst du dich da, also ich stelle mir das manchmal ein bisschen als schwierige Position vor, weil ich kann das voll verstehen, dass, ich meine, du stehst als Dreh- und Angelpunkt zwischen all diesen Projekten, ja. Und das heißt, du siehst, glaube ich, einfach das Potenzial, wo was am besten irgendwie miteinander funktionieren kann. Und also, um so ein Buzzword-Bingo-Ding hier mal zu machen. Ich meine, die Synergien siehst du dann halt, ja. Mhm. Und nachdem alles deine Babys sind, hast du natürlich auch kein Problem damit, die dann zusammenzubringen. Aber die Leute, die vielleicht nur bei einem dieser Projekte sind, da gibt's dann ja auch, ich meine, jeder wird natürlich für seine eigenen Sachen immer so etwas, möchte es beschützen und möchte die Reinheit vielleicht auch wahren. Gibt's da dann, musst du da mit Antipathien manchmal irgendwie kämpfen oder das irgendwie sehr jonglieren, auch mit Befindlichkeiten oder wie läuft
nee,
das?
Nee, eigentlich gar nicht. Also, nee, das sind, nee, gar nicht. Also das hat auch viel damit zu tun, dass wir eben, also, ja, wir sind auch durch Freundschaften haben sich unsere Unternehmen gegründet und nicht durch, also nicht durch Business-Gedanken. Also es war nicht so, hey, du bist ein guter Verkäufer und ich möchte mit dir ein Unternehmen gründen, sondern lass es mal zusammen Urlaub machen und wie sieht's aus? Ach, wir haben eine gute Idee. Ey, das wäre eigentlich cool, wenn wir ein Unternehmen gründen würden. Also so sind die Sachen eher entstanden. Ja. Und ich glaube, das macht schon viel aus jetzt, dass wir haben jetzt zwar total andere Lebensläufe jetzt, ja, also dass meine Partner bei Melville 10, 15 Jahre jünger sind und gerade junge Familien haben und dort voll in diesem Familiending drin stecken und mein Sohn ist jetzt kurz davor, halt sein PhD fertig zu machen. Also ganz andere Lebensabschnitte so, ja, aber wir trotzdem totale Kumpels sind und das macht, glaube ich, auch viel damit, hat viel damit zu tun, wie wir dann auch Dinge bewerten. Also da ist kein Neid oder kein this is my cake oder this is my turf, sondern es ist eher so, dass alle erkennen, dass es nur eine gute Synergie ist, ja.
Aber diese unterschiedlichen Lebensabschnitte, die können dir ja gar nicht so viel bedeuten, habe ich ein bisschen den Eindruck, weil du arbeitest ja so viel generationenübergreifend. Und ich würde sagen, innerhalb von so einer Branche ist eine Generation ja nicht 30 Jahre, sondern eher 10 Jahre, wo wirklich einfach ein totaler Umbruch immer ist, vor allem bei Design und sowas. Und du hast ja schon aus deinem Studium heraus, hast du ja schon angefangen, mit Studenten im Prinzip zu arbeiten und hast dann bist mit deinem Alter auch mitgewachsen, hast aber weiterhin auch immer schon mit Studenten noch gearbeitet. Das heißt, du hast ja nie eine Grenze gezogen eigentlich.
Ja, ich meine jetzt, weißt du, jetzt habe ich ja seit 2011 unterrichte ich in Dortmund Typografie und Editorial Design an der Hochschule dort, und das ist schon ein gutes Barometer für mich auch, immer noch mal zu sagen, so wo stehen denn die Kids gerade, was läuft da? Es sind auch viele Leute, die von dort dann zu uns gekommen sind, ein Praktikum gemacht haben oder jetzt eben auch mit uns zusammenarbeiten, also fest angestellt. Und ich sehe das schon auch so, dass der Beruf als solches sich verändert. Ja, aber nicht die Art und Weise, wie man zu Ergebnissen kommt. Nämlich durch, ziehen lassen, durch Gespräche, durch Freiheiten geben und Freiheiten nehmen oder eingrenzen oder Spielregeln festlegen. Und sicherlich ist so vielleicht ein Fehler, den ich manchmal mache, dass ich zu viel Freiheit selber zu freiheitshungrig bin und dadurch auch vielleicht manchmal vergesse, die Leitplanken richtig zu setzen oder zu sagen, so das ist so
die eigenen für dich.
Auch für andere oder für die Projekte, ne? Zu oft vielleicht manchmal sagt so, ach, das wirst du schon machen irgendwie und wird schon irgendwie passen. Und dann,
du schätzt falsch ein, dass die Leute vielleicht mehr Grenzen brauchen.
Manchmal, genau, manchmal brauchen die vielleicht mehr Hilfestellungen dann, ne? Oder ich müsste mehr so sagen, das ist so die Einflugschneise, auf die ich eigentlich hin will. Und manchmal kommen vielleicht diese Angaben ein bisschen zu spät, weil vielleicht auch zu viel drumherum passiert. Ja, man macht ja immer den Fehler, dass man auch oft von sich selber ausgeht, auf andere projiziert. Und ich sicherlich den Fehler oft mache, dass ich brutal schnell bin in manchen Dingen und deshalb vielleicht auch ungeduldig, was die Geschwindigkeit der Arbeit von anderen angeht. Aber mit der Zeit auch da ein bisschen milder werde, ja, und einfach merke so, ja, hat so jeder seinen Rhythmus und das muss nicht alles sofort passieren. Und das ist auch vielleicht das Schöne so an diesem Thema raus aus Werbung hin zu Corporate Design, hin zu Verlag, dass das alles nicht so Termingeschäfte sind. Ne? Also dass es nicht so darum geht, morgen 10 Uhr ist Präsentation, sondern das haben wir nicht. Also oder ganz selten. Also es gibt ja keinen Abend, wo man noch hier im Laden rumhängt. Ja.
Mit deinen ganzen Projekten, die du alle so hast, ja? Unzählige quasi. Ich weiß nicht, ob du selber, könntest du jetzt selber sagen, an wie vielen Projekten du arbeitest momentan?
Nee.
Okay. Fühlst du dich manchmal, hast du manchmal eine Nacht, wo du schweißgebadet aufwachst und denkst, es ist mir alles zu viel, es sind viel zu viele Dinge? Oder ist das Ganze für dich eher so ein Framework, in dem du so richtig aufgehen kannst?
Nee, das zu viel ist eher so auf Familie bezogen, dass ich manchmal so merke, so, boah, ich muss mal innehalten und muss mich mal vielleicht mehr so mehr meine Family mal kümmern. Also und ja, einfach also auf dem Job überhaupt nicht. Nee, das hat mich nie, also ich habe überhaupt keinen Stress mit dem Job, dass ich irgendwann mal auch abends, wenn ich im Bett liege, denke ich einfach an gar kein Projekt. Das ist bei mir überhaupt nicht, weil das auch so übergegangen ist. Also ich das nie so ein, ja, das ist nur ein Fluss und ich denke dran, aber es ist kein Stress, vielleicht muss ich es so rumformulieren. Also ich habe so diesen Moment, wo ich mir überlege, so wie könnte ich das jetzt lösen oder wie sollte das aussehen, aber es ist auch ein ganz kurzer, flüchtiger Gedanke. Ich glaube, das, was jetzt im Moment mehr da ist, ist so diese Fragestellung manchmal so, wie kann ich es schaffen, auch mehr Zeit für mich zu haben. Das war jetzt auch sicherlich der Grund, warum ich mal dieses Sabbatical gemacht habe und mir 8 Monate lang das gegönnt habe, auf dem Segelboot zu sein mit meinen besten Freunden, genau um dieser Frage nachzugehen. Wie kann ich meiner Familie und meinen Freunden mehr meiner Zeit schenken und umgekehrt auch mehr Zeit von denen einfordern und von denen halt mehr bekommen? Und mir ist das so klar geworden, dass so dieses Leben, was wir jetzt hier führen, was so von Kurzbegegnung zu Kurzbegegnung sich so bewegt und selbst die Wochenenden, es ganz wenige Wochenenden gibt, wo wir mal 10-12 Stunden mit einer Person zusammen sind, sondern ne, man geht dann hier nochmal einen Kaffee trinken mit dem und dann muss man nochmal shoppen und abends ist man noch auf der Party und so weiter. Und das war jetzt so in diesen 8 Monaten dieser Auszeit von letzten Jahr März bis November halt ein unheimlich gewollte und super positive Erfahrung, die mich jetzt unheimlich so prägen wird, glaube ich, für die nächste Zeit auch wirklich ganz bewusst mir Zeit zu nehmen für Begegnungen mit denjenigen, die mir was bedeuten, ob das jetzt Familie oder Freunde sind. Und darüber denke ich viel nach. Also darüber denke ich echt im Moment super viel nach. Wie kriege ich das hin, dass ich das besser kanalisiere?
Wünschst du dir, dass du das vielleicht schon früher gemacht hättest oder war das jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt?
Nee, das war voll richtig so. Also es war richtig, ich hätte es zwischendurch nochmal gebraucht. Also ich habe so im Studium habe ich super viel große Reisen gemacht. Bin mal 6 Monate durch Afrika gereist oder 2x6 Monate durch Afrika gereist. Einmal durch die Sahara und einmal durch Ghana und Togo und Benin. Und habe so die ersten Reisen, lange Reisen durch Südamerika mit meiner Frau gemacht. Und aber ich habe danach dann im Beruf selten länger als 4 Wochen eine Reise gemacht. Und das hätte ich mal ruhig vorher machen sollen, mal so diese 2 Monate, 3 Monate Auszeit. Jetzt war es natürlich perfekt, 8 Monate lang mal das Handy ins Wasser geworfen. War schon cool.
Aber da passiert auch einfach was anderes im Kopf, wenn man wirklich Monate hat statt Wochen.
Absolut. Ja, das sagt dir jeder und das hast du ja selber, weißt du ja auch von deinen Reisen so, hat eben die erste Woche, die zählt einfach gar nicht. Und wenn man zurückkommt, die zweite Woche auch nicht. Also man braucht schon die Seele und der Körper und alles brauchen schon deutlich mehr Zeit, um mal wirklich runterzufahren. Und das Wertvolle eben, was ich so aus der Zeit gezogen habe, ist eben, das ist was ganz anderes, wenn man eine Woche Zeit hat mit jemandem und wirklich eine, oder 3 Wochen, einer meiner besten Kumpels war 4 Wochen mit mir auf dem Boot und das ist verdammt geil. Also da kommt man halt ja auf viele sehr, sehr schöne Gespräche und hat auch manchmal Zeiten, wo man eben gar nicht miteinander reden muss, weil einfach das Zusammensein nur das Schöne ist. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was so für die Zukunft ja ein Fokus von mir sein wird. Wie kriege ich das hin, dass ich mir mehr solche Slots öfters gönne einfach, ja. Und da mehr Zeit für mich und meine Kumpels habe.
das war jetzt heute auch eigentlich ein ziemlich, ziemlich kurzes Treffen, aber ich hoffe, dass wir mehr davon haben werden. Wir sind eh gleich ums Eck. Ja. Und mir hat es ziemlich Spaß gemacht heute.
Vielen Dank, ja, mir auch. Auf jeden Fall. Also aufregend.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App.
Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.